Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Europäischen Union zeichnet sich die Zulassung einer neuen Genmaissorte ab. Viele EU-Länder sind zwar gegen die Anbauerlaubnis, die nötige Stimmenzahl für eine Ablehnung kam aber bei der Abstimmung des EU-Ministerrats nicht zustande. Die Entscheidung liegt jetzt bei der EU-Kommission. Es wird erwartet, dass sie für eine Zulassung der Sorte 1507 votiert. Der genveränderte Mais könnte in Tierfutter und Biogasanlagen verwendet werden. Kritiker sehen Gefahren für die Umwelt.
Irritationen beim sonst so staatstragenden EU-Ministertreffen, das Thema äußerst kontrovers. Der zuständige Kommissar beschreibt die Gen-Mais-Debatte als heiße Kartoffel, die es zu balancieren gelte. Er plädiert für die Zulassung. Eine Mehrheit dagegen kommt nicht zustande, auch wenn viele Staaten im Erbgut veränderte Pflanzen am liebsten verbieten wollen.
Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung, sollte sie jetzt so fallen, wie anscheinend angedacht, dramatisch wäre auch für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union.
Denn die meisten Europäer lehnen Genmaisanbau ab. Auch in Deutschland wurde heftig dagegen protestiert. Die Bundesregierung hat sich bei der Abstimmung heute enthalten. Sie war sich nicht einig. Das Kanzleramt stand der Gentechnik wohl offen gegenüber. SPD und CSU hätten lieber dagegen gestimmt.
Ich bedauere das sehr. Ich halte es für falsch, einen solchen Anbau zuzulassen in Europa.
Bei der Genmaissorte 1507 wurde die Pflanze so verändert, dass sie gegen bestimmte Schädlinge resistent ist. Umweltschützer sind entsetzt darüber, dass solche Pflanzen nun kommerziell in Europa angebaut werden können. Dieser Mais kann nützlichen Insekten schaden, Schmetterlingen und Motten zum Beispiel. Zweitens gibt es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse über die Langzeitfolgen des Anbaus. In den nächsten Tagen will die EU-Kommission endgültig entscheiden.
Brüssel wird den kommerziellen Anbau von Genmais wohl grundsätzlich erlauben. Den Mitgliedstaaten soll es aber möglich sein, ihre Felder durch nationale Verbote zu schützen. Kritiker sehen darin dennoch eine Mogelpackung. Sie fürchten, dass den großen Saatgutfirmen heute die Tür nach Europa weit aufgemacht wurde.
Die Opposition wendet sich mit scharfer Kritik gegen die Pläne der Großen Koalition zur Reform der Abgeordnetendiäten. Maßlos und überzogen nannten Linke und Grüne es, dass die Bezüge bis Anfang kommenden Jahres um insgesamt knapp 10% steigen sollen. Union und SPD argumentieren, die Diäten würden an die Bezahlung von Bundesrichtern angepasst. Das sei mit Blick auf die Verantwortung der Parlamentarier eine angemessene Vergleichsgröße.
Sie genehmigen sich ihre Gehälter selbst. Jede Erhöhung führt zu heftigen Debatten. Die Große Koalition will das vermeiden und schlägt nun vor, Abgeordnetendiäten an die allgemeine Lohnentwicklung zu koppeln. Doch zuvor sollen die Diäten noch mal kräftig steigen. Als Orientierung dient die Richterbesoldung.
Wenn man den Abgeordneten mit irgendjemandem vergleicht, dann wäre es wohl eher der Landrat eines größeren Landkreises oder eben der Richter eines Bundesverfassungsgerichtes oder eines Bundesgerichtes, des Bundesgerichtshofes, weil er ist auch nicht weisungsabhängig, auch er ist nur sich selbst und seinem Gewissen verpflichtet.
Union und SPD planen eine Anhebung von jetzt 8.252 auf 8.667 Euro im Juli und im Januar noch einmal auf 9.082 Euro. Eine Steigerung von 9,8% in nur wenigen Monaten. Die Opposition hält das für übertrieben, zu viel, zu schnell.
Ich stelle mir vor, was der einfache, fleißige Arbeitnehmer, von dem die SPD immer so gerne redet, sich eigentlich vorstellt, wenn er sieht, dass die Abgeordneten eine solche Erhöhung kriegen, das würde sich keine Gewerkschaft auch nur trauen.
Das ist eine gigantische Steigerung der Diäten, die zur Entwicklung der Löhne, der Renten, der Sozialleistungen in Deutschland überhaupt nicht passen will.
Allerdings verhindern kann die Opposition das Gesetz nicht. Schon in der kommenden Woche soll es mit der Mehrheit der Großen Koalition beschlossen werden.
Auf tagesschau.de finden Sie weitere Hintergrundinformationen zur geplanten Diätenerhöhung, etwa wie viel diese den Steuerzahler kostet und wie hoch die Bezüge anderer Parlamentarier sind. Im Streit um die Minderheitenrechte im Bundestag geht die Koalition auf die Opposition zu. Die Geschäftsordnung soll so geändert werden, dass Linke und Grüne Untersuchungsausschüsse beantragen können, obwohl sie nur 20% der Abgeordneten stellen. Bisher waren dafür 25% nötig. Nicht erfüllen will die Koalition eine andere Forderung der Opposition, das Recht per Normenkontrollklage Gesetze vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Gegen den SPD-Politiker Edati laufen Ermittlungen. Gestern wurden Wohnung und Büroräume des Politikers durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte. Zu den Gründen äußerte sich die Behörde nicht. Edati selbst verwahrte sich auf seiner Facebook-Seite gegen öffentliche Behauptungen, er befinde sich im Besitz von kinderpornografischen Schriften. Am Freitag hatte er sein Bundestagsmandat niedergelegt und dies mit gesundheitlichen Problemen begründet. Edati hatte den Untersuchungsausschuss zur Mordserie des rechtsextremen NSU geleitet.
Diese privaten Wohnräume von Sebastian Edati in Rehburg bei Hannover durchsuchte die Staatsanwaltschaft, stellte hier Beweismaterial sicher. Denn die Staatsanwälte haben den Verdacht, dass der SPD-Politiker sich strafbar gemacht haben könnte.
Die Staatsanwaltschaft Hannover führt seit gestern ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens sind gestern Durchsuchungen seiner Wohnung und von Büroräumen erfolgt.
Nach NDR-Informationen ist der Hintergrund für diesen Anfangsverdacht, dass bei weltweiten Ermittlungen gegen Kinderpornografie die IP-Adresse und der Name Edati auftauchten. Der Politiker legte sein Bundestagsmandat am Freitag offiziell aus gesundheitlichen Gründen nieder. Nach NDR-Informationen kam er damit der Aufhebung seiner Immunität zuvor. Edati weist ein strafbares Verhalten von sich, erklärt per Facebook heute. Die öffentliche Behauptung, ich befände mich im Besitz kinderpornografischer Schriften bzw. hätte mir diese verschafft, ist unwahr. Und auch die Bundes-SPD reagiert.
Die geäußerten Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati wiegen ungeheuer schwer. Ich erwarte von den Ermittlungsbehörden, dass sie diesen Sachverhalt schnell, genau, umfassend aufklären.
Per Facebook ergänzt Edati noch, ich gehe davon aus, dass die Unschuldsvermutung auch für mich gilt. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft jetzt, ob sie das Ermittlungsverfahren einstellen wird oder aber Anklage erhebt.
3,5 Jahre nach der Duisburger Love Parade-Katastrophe hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wer zu den mutmaßlichen Verantwortlichen gehört und wie der Tatvorwurf lautet, soll morgen bekannt gegeben werden. Am 24. Juli 2010 war während der Techno-Parade eine Massenpanik ausgebrochen. Am Zugang zum Veranstaltungsgelände waren 21 junge Menschen erdrückt oder zu Tode getreten worden. Hunderte waren damals verletzt worden. Die Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt ist größer als bislang angenommen. Nach Angaben seines Sprechers befanden sich im Haus des 81-Jährigen in Salzburg rund 60 weitere Bilder, unter anderem von Monet, Renoir und Picasso. Sie sollten jetzt begutachtet werden, um herauszufinden, ob es sich um Nazi-Raubkunst handelt. Im vergangenen Jahr waren in Gurlitts Münchner Wohnung etwa 1400 Kunstwerke entdeckt worden, darunter auch verschollen geglaubte und unbekannte Bilder. Zum Safer Internet Day verspricht die Bundesregierung mehr Sicherheit im Netz. Die Rechte von Verbrauchern sollen gestärkt werden und auch für die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen soll mehr getan werden. Das kündigten Justizminister Maas und Familienministerin Schwesig am heutigen Aktionstag an, der von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde.
Ihr Beispiel soll Schule machen. An dieser Berliner Oberschule gibt es das Fach Medien und Kommunikation. Das passt zur Strategie der Familienministerin, Kinder und Jugendliche fit zu machen für den Selbstschutz vor gefährlichen Inhalten und vor Datenmissbrauch.
Wir werden nicht über ein Gesetz die volle Sicherheit schaffen können, sondern wir müssen vor allem über Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen dafür sorgen, dass Kinder sicher im Netz unterwegs sind. Dazu gehört aber auch die Zusammenarbeit mit den Landesmedienanstalten und es gehört dazu, dass wir auch den Datenschutz von Kindern und Jugendlichen sichern.
Dass der Handlungsbedarf groß ist, zeigt eine neue Studie. 73% der Jugendlichen sind täglich online, 72% besitzen ein Smartphone und 67% geben an, sie hätten private Bilder oder Filme ins Netz gestellt. Auch bei der zentralen Veranstaltung des Aktionstags wird immer wieder die Eigenverantwortlichkeit der Nutzer betont. Staatliche Kontrolle sei zwar wichtig.
Das Datenschutzrecht versagt allerdings dort, wo jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, für die technische Sicherung seiner Daten auch selber zu sorgen.
Für die Fälle, in denen Firmen unbefugt mit Nutzerdaten handeln, will der Justizminister den Rechtsweg erleichtern durch ein Verbandsklagerecht.
Das heißt, wenn das nicht einzelne Nutzer wollen oder nicht können, dann sollen das Verbraucherschutzorganisationen tun können, dagegen zu klagen, wenn Daten missbraucht werden, weiterverkauft werden oder was auch immer.
Ein Gesetzentwurf soll im April fertig sein. Außerdem will sich die Bundesregierung für strengere Regeln auf europäischer Ebene einsetzen.
Erstmals seit dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs vor mehr als 60 Jahren haben die Regierungen von China und Taiwan direkte Gespräche geführt. Hochrangige Vertreter trafen sich in der chinesischen Stadt Nanjing. Dabei wurde ein regelmäßiger Austausch vereinbart. Beide Seiten haben bereits enge Wirtschaftsbeziehungen, politisch liegen sie weit auseinander. China sieht das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz an und verlangt die Wiedervereinigung.
Im Iran haben Hunderttausende an den 35. Jahrestag der Islamischen Revolution erinnert. 1979 war der den USA nahestehende Schah gestürzt und die Islamische Republik gegründet worden. Wie in den Jahren zuvor waren wieder anti-amerikanische und anti-israelische Parolen zu hören. Präsident Rouhani sagte dagegen in Teheran, der Westen solle den Iran als neuen Partner und nicht als Bedrohung ansehen. Er wolle faire und konstruktive Gespräche über das umstrittene Atomprogramm des Landes führen. Auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern sind Gespräche für eine Annäherung des türkischen Nordens und des griechischen Südens wieder aufgenommen worden, nach knapp zweijähriger Pause. Unter Vermittlung der UN kamen der Präsident des griechischen Teils Anastasiades und der türkische Vertreter Erolu zusammen. Erklärtes Ziel beider Seiten ist ein Bundesstaat mit zwei gleichwertigen Landesteilen. Zypern ist seit 40 Jahren geteilt. Die Türkei hatte damals nach einem Putsch griechischer Nationalisten den Norden besetzt.
In Algerien sind beim Absturz eines Militärflugzeugs mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Ein Insasse soll das Unglück überlebt haben. Die Maschine vom Typ Hercules C-130 zerschellte in einer gebirgigen Region in der Provinz El Bouaghi. Ursachen für den Absturz waren nach offiziellen Angaben die schlechte Sicht und starker Wind. An Bord sollen Soldaten mit ihren Angehörigen aus dem Süden Algeriens gewesen sein. Gleich drei Medaillen gab es heute für deutsche Sportlerinnen bei den Winterspielen von Sotschi. Skispringerin Carina Vogt holte vor wenigen Minuten Gold. Außerdem standen zwei Rodlerinnen auf dem Siegerpodest. Nathalie Geisenberger glänzte ebenfalls mit Gold. Teamkollegin Tatjana Hüfner bekam Silber.
Sie war die große Favoritin und sie hat allen gezeigt, wer die beste Rodlerin der Welt ist. Nathalie Geisenberger aus Miesbach. Nach 3 von 4 Läufen hatte sie schon einen komfortablen Vorsprung. Nur ein ganz grober Fahrfehler oder ein Sturz konnte sie noch aufhalten. Sprich, Geisenberger musste noch einmal sauber runterfahren und das machte sie. Souveräner Olympiasieg und dann mussten alle Emotionen raus. Beim Vater, beim Bundestrainer Norbert Loch und bei ihr selbst auch.
Olympiasiegerin, das ist einfach noch nicht oben, das ist... Ich bin gerade einfach ein bisschen sprachlos, also ich weiß gar nicht so richtig. Ich habe einfach unten in der 17 gewusst, das muss reichen nach dem Riesenvorsprung. Der Lauf war jetzt nicht blitzsauber, aber ich wollte eigentlich in der 17 schon irgendwie kreischen. Das war einfach so geil.
Deutscher Doppelsieg, denn Silber gewann Tatjana Hüfner, Bronze Aaron Hamlin aus den USA. 500 Meter Eisschnelllaufen. Die Berlinerin Jenny Wolf ist da eine Medaillenkandidatin, aber ihre Kontrahentin kam ja ein bisschen in die Quere und so reicht es für Wolf nur zu Platz 6. Gold gewinnt die große Favoritin aus Korea, Sang-Hwa Lee. Sie nahm es sportlich, die Slopestylerin Lisa Zimmermann aus Oberaudorf. Alle sprachen schon von Gold für die Juniorenweltmeisterin, doch dann kam alles anders. Sturz in der Qualifikation, Finale verpasst. Olympiasiegerin wurde Dara Howell aus Kanada. Ein Happy End blieb auch Denise Herrmann im Langlaufsprint verwehrt. Im Viertelfinale hatte sie Marit Björgen noch eindrucksvoll geschlagen. Im Halbfinale ging er dann die Kraft aus. Sie verpasste den Einzug ins Finale, das die Norwegerin Faller gewann.
Der frühere US-Kinderstar Shirley Temple ist tot. Temple starb im Alter von 85 Jahren in Kalifornien. Ihr Markenzeichen waren ihre Korkenzieherlocken. 1932 drehte sie mit 4 Jahren ihren ersten Film und tanzte sich in den Jahren der Großen Depression in die Herzen der Amerikaner. Mit 6 erhielt sie einen Oscar und ist bis heute die jüngste Preisträgerin. In den 60er Jahren ging Temple in die Politik. Sie war US-Botschafterin in Ghana und der damaligen Tschechoslowakei. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. Februar.
Tiefs über dem Atlantik beeinflussen unser Wetter. Dabei strömt weiterhin milde Meeresluft zu uns nach Deutschland. In der Nacht breitet sich von Westen Regen aus. In Lagen oberhalb von etwa 400 Metern schneit es. Stellenweise ist gefrierender Regen möglich. Im Osten und Südosten bleibt es nochmals trocken. Am Tag in der Osthälfte noch etwas Regen oder Schnee, sonst Sonne und Wolken, im Norden sind einzelne Schauer möglich. Später kommt im Westen und Nordwesten neuer Regen auf. Morgen mäßiger Wind, im Nordwesten später frischer Wind mit stürmischen Böen, an der Nordsee Sturmböen. In der Nacht minus 6 Grad an den Alpen und plus 4 Grad an der Nordsee. Am Tag 4 Grad in Oberfranken und 10 Grad im Breisgau. Am Donnerstag zieht der Himmel von Westen zu, im Laufe des Tages regnet es verbreitet. Am Freitag beruhigt sich das Wetter vorübergehend, neben vielen Wolken etwas Sonne und nur hier und da Regen. Am Samstag unbeständiges Wetter, im Nordwesten ist es mitunter stürmisch.